Wir befinden uns in einer Predigtserie über das Leben eines großen Glaubenshelden im Alten Testament mit dem Namen Elia. Er war ein großer Prophet vor der Zeit Jesu im Alten Testament. Und sein Leben war alles andere als gewöhnlich. Er war ein ziemlich krasser Typ mit vielen Höhen und Tiefen, die er mit Gott gemeinsam erlebt hat. Aber heute wollen wir uns mal seine heißeste Geschichte gemeinsam anschauen. Elia lebt in einer sehr gefährlichen Zeit. Der damalige König Ahab mit seiner Frau Isabel haben das Volk verführt, andere Götter neben Gott zu haben. Und so gab es Baal, den Fruchtbarkeitsgott, und Asherah, die Meeresgöttin. Er hatte auch dafür gesorgt, dass jeder, der dem israelitischen Gott treu geblieben ist, um sein Leben fürchten musste. Vor allem aber Priester und Propheten. Wer hier also überleben wollte, musste irgendwie unter dem Radar bleiben, irgendwie nicht auffallen, sonst droht die Hinrichtung. Wenn man sein Leben liebt, hat man alles andere getan, außer auf Konfrontationskurs mit dem König zu gehen. Aber es gab ja noch Gott in der ganzen Situation. Und er hat die Nase gestrichen voll von dem, was da in seinem Volk abgeht. Er wollte Ahab mit seiner Sünde konfrontieren und sandte Eli zu ihm, um einen Streit vom Zaun zu brechen. Gott sagte, ihr glaubt also, dass Baal der Wettergott ist, der dafür sorgen kann, dass ihr genug zum Leben habt und dass ihr Wohlstand habt. Wie wäre es, wenn ich dem Himmel mal verbiete, zu regnen? Und das ganze Land wird trocken sein. Gesagt, getan. Und das ganze Land befand sich in einer großen Hungersnot. 2 Jahre lang. Alle warteten sehnsüchtig auf Regen und darauf, dass endlich wieder normales Leben stattfindet. So ein bisschen wie vielleicht heute zu der Zeit. Alle warten darauf, dass Normalität wieder eintritt. Das Land war ausgetrocknet, die Menschen kämpften ums Überleben. Sie mussten bereits Teile ihrer eigenen Nutztiere schlachten. Es ging dem Ende zu. Aber wie sind sie überhaupt in diese Situation gekommen? Sie sollten und sie wollten noch ein schönes Leben haben. Wer wünscht sich nicht ein schönes Leben, oder? Und ich finde das total legitim. Jeder strebt danach, sein Leben zu verbessern und es zu genießen. Das ist voll normal und auch total gut. Dieser Wunsch bringt uns dazu, etwas aus unserem Leben zu machen. Entscheidungen, die wir treffen, werden beeinflusst von diesem Wunsch. Unser Beruf, unsere Schulausbildung, alles das ist beeinflusst durch diesen inneren Antrieb. Und das Gleiche war auch hier der Fall. Die Israeliten wollten ein besseres, ein volleres Leben, ein schöneres und reicheres Leben haben. Das Problem war, sie haben das Ziel so hoch gesetzt, dass sie den Fokus verloren hatten, wer die Quelle des Lebens ist. Sie haben sich zu Baal und Asherah verleiten lassen, weil diese Götter ihnen wirtschaftliches Wachstum und Reichtum versprachen. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ich finde, das klingt nach einer Gesellschaft, die unserer Gesellschaft gar nicht so weit weg ist. Sex sells. Egal ob Musik, ob Motorrad oder Burger, leicht bekleidete Frauen und sexuelle Anspielungen sind total normal, um das Produkt zu verkaufen. In viel zu vielen Fällen entscheidet der finanzielle Wohlstand des Einzelnen und die Chance auf einen guten Beruf und auf einen Karrieresprung darüber, ob ein Baby zur Welt kommt oder abgetrieben wird. Unser Wunsch nach einem besseren Leben ist legitim, aber er bringt uns auch immer in moralische Herausforderungen und Versuchungen. Die Menschen in Israel wollten so dringend ein volles und ein glückliches Leben haben, wendeten sich aber von der Quelle des Lebens ab. Nun warteten sie auf Regen und kämpften ums Überleben. Also bei mir ist es so, wenn ich hungrig bin, bin ich kein besonders geduldiger Mensch. Ich bin viel schneller gereizt, bin ziemlich dünnhäutig und mir darf keiner querkommen. Vielleicht kennst du das ja auch. Ein guter Tipp für jede Ehe. Wichtige Entscheidungen und Diskussionen sollten immer nach dem Essen getroffen werden oder besprochen werden, nicht davor. So seit über 2 Jahren herrscht nun eine Hungersnot in dem Land. Ich sagte ja bereits, Elia war ein ziemlich krasser Typ. Der war so krass, dass er in dieser Zeit den Mut fasste und auf Gott gehört hat und zu diesem König hingegangen ist, der schrecklich war und hungrig, um ihn zu provozieren. Lasst uns mal gemeinsam lesen. Wochen und Monate vergingen. Nach mehr als 2 Jahren sagte der Herr zu Elia, geh jetzt und zeig dich Ahab. Ich will es wieder regnen lassen. Elia machte sich auf den Weg nach Samarien, wo die Menschen schwer unter der Hungersnot litten. Ahab begrüßte den Propheten mit den Worten, so, da ist er ja, der Mann, der Israel ins Verderben gestürzt hat. Elia widersprach, nicht ich bin in dem Unheil schuld, sondern du und deine Familie. Ihr macht euch nichts mehr aus den Geboten des Herrn. Stattdessen wirfst du dich dem Götzenbaal an den Hals und verehrst seine Statuten. Dann fordert Elia König Ahab auf, seine Baalspriester und das ganze Volk auf dem Berg Karmel zu versammeln. Auf diesem Berg wurden in den letzten 2 Jahren so viele rituelle Geschichten und Regentänze aufgeführt, um es irgendwie regnen zu lassen. Der König war einverstanden, weil Elia stand ganz weit oben auf seiner Liste der Menschen, die er loswerden möchte. Und er dachte sich, naja, wenn sowieso schon alle da sind und Elia auch freiwillig auf diesen Berg geht, vielleicht kann ich ihn auch irgendwie loswerden. Und so geht es weiter. Als alle versammelt waren, trat Elia vor die Menge und rief, wie lange noch wollt ihr auf 2 Hochzeiten tanzen? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein. Ist es aber Baal, dann dient nur ihm. Das Volk Gottes sagte kein Wort. Und so fuhr Elia fort. Ich stehe hier vor euch als einziger Prophet des Herrn, der noch übrig geblieben ist. Und dort stehen 450 Propheten von Baal. Und nun bringt uns 2 junge Opfertiere. Baals Propheten sollen sich einen aussuchen und ihn in Stücke schneiden und auf das Brennholz legen, ohne es anzuzünden. Den anderen Stier will ich als Opfer zubereiten und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr die Propheten von Baal, euren Gott, an. Ich aber werde zum Herrn beten, der Gott nun, der mit Feuer antwortet. Der ist der wahre Gott. Die ganze Volksmenge rief, ja, das ist gut. Warum eigentlich Feuer und nicht Regen? Alle warteten doch auf Regen. Die größte Sehnsucht, die Menschen zu diesem Zeitpunkt haben, war, dass es endlich wieder regnet. Warum dann also Feuer? Es hat zwar über 2 Jahre nicht geregnet, aber der Regen vom Himmel ist irgendwie ganz natürlich. Und hinterher könnte man vielleicht sagen, ja, vielleicht war es doch Zufall oder doch Baal, der den Regen geschickt hat. Gott hat Macht über das Natürliche, aber Gott kann mehr. Er hat auch die Macht über das Übernatürliche. Gott wollte mit Feuer vom Himmel antworten. Sie schlachteten einen Stier und bereiteten ihn für das Opfer zu. Dann begannen sie zu beten. Vom Morgen bis zum Mittag riefen sie ununterbrochen, Baal, Baal, antworte uns doch. Sie tanzten um den Altar, den man für das Opfer errichtet hatte, aber nichts geschah, es blieb still. Als es Mittag wurde, begann Elia zu spotten. Ihr müsst lauter rufen, wenn euer großer Gott es hören soll. Bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken oder er musste mal austreten. Oder ist er etwa verreist? Vielleicht schläft er sogar noch, dann müsst ihr eben noch lauter schreien und ihn aufwecken. Da schrien sie so laut sie konnten und ritzten sich nach ihrem Bauch mit Messern und sperren die Haut auf, bis das Blut aus ihnen herauslief. Am Nachmittag schließlich gerieten sie vollends in Ekstase. Dieser Zustand dauerte bis gegen Abend an. Aber nichts geschah. Keine Antwort, kein Laut, nichts. Zuletzt befahl er, holt 4 Eimer Wasser und gießt sie über das Opfer und das Holz. Dies genügt ihm aber noch nicht und so gab er denselben Befehl ein 2. und 3. Mal, bis das Wasser schließlich auf allen Seiten vom Altar herunterlief und den Graben füllte. Zur Zeit des Abendopfers trat Elia vor dem Altar und betete laut, Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf deinen Befehl hingetan habe. Höre mein Gebet, Herr, antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, Herr, der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Es verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter. Sogar das Wasser im Graben leckte die Flammen auf. Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen, der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Wow, was für ein Bild, oder? Flammen von so einer Wucht vom Himmel, eindrucksvoll. Oder vielleicht sogar furchteinflößend? Was für ein erschütterndes, krasses und deutliches Statement Gottes an diesem Tag. Erlaubt mir, das Bild in unsere heutige Zeit zu nehmen. Gott ist ein total liebender Gott. Er ist ein gnädiger Gott, der den Menschen liebt durch und durch. und sich daran freut, wenn es ihm gut geht und der Mensch sich an dem Leben erfreuen kann. Er hat uns geschaffen, damit wir das Leben in vollen Zügen genießen können, damit es uns gut geht. Aber Gott ist, und das lernen wir auch in dieser Geschichte, auch ein eifersüchtiger Gott. Er ist bereit, alles für dich zu geben, und er hat bereits alles für dich gegeben, indem er Jesus, seinen Sohn, auf diese Welt geschickt hat. Er am Kreuz gestorben und auferstanden ist, für deine Schuld. Er hat den höchsten Liebesbeweis erbracht. Er liebt uns, er liebt dich bedingungslos. Wir können uns seine Liebe nicht verdienen, er schenkt sie uns einfach so, aus Gnade. Aber Gott hält eben nichts von dieser offenen Beziehung. Wir sind ihm so wertvoll, dass es ihm eben nicht egal ist, wie wir unser Leben leben und was wir so in unserem Leben treiben. Es heißt in der Bibel, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das ein oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Munde ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas zum Anziehen hast und nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streich sie dir in die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hingehen. Und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Wer zu Jesus und seinem Wort steht, wird immer polarisieren. Als das Volk sich zu Gott bekehrt, umgekehrt ist und den Baalkult weggetan hat, gab es das lang ersehnte Wasser als Bonus obendrauf. Gott gibt das Feuer, er gibt das Wasser, er gibt das Leben. Gott versorgt. Er ist derjenige, der an erster Stelle steht. Und er möchte, dass du ihn an erster Stelle deines Lebens setzt. Die Frage ist, gibt es Dinge in deinem Leben, die bereinigt werden müssen? Gibt es Dinge in unserem Leben, die wir mit Gott vermischt haben, wo andere Dinge wichtiger geworden sind, wo wir den Fokus auf die Quelle des Lebens verloren haben, auf der Suche nach Leben? Sind wir heiß? Sind wir entschieden und klar in unserem Reden und Handeln? Oder versuchen wir uns irgendwie so durchzuschlängeln? So ein bisschen Christsein ist ja ganz nett. So ein bisschen Kirche und die guten moralischen Vorsätze, die Glaube und Kirche vielleicht mit sich bringen. Ja, das finde ich ganz gut, aber mehr auch nicht. Ich möchte dich einladen, dich heute für die Quelle des Lebens zu entscheiden und ein Leben in Klarheit mit Gott zu führen. Gott, ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du die Quelle des Lebens bist und dass du alles daran gesetzt hast, um mit uns in Beziehung zu treten, dass du deinen Sohn gegeben hast, auf diese Welt geschickt hast, er gestorben und auferstanden ist, damit ich und damit wir Beziehung und Kontakt mit dir haben dürfen. Danke Gott, dass du uns einlädst, mit dir gemeinsam zu essen, mit dir Gemeinschaft zu haben. Amen. Im Bibeltext haben wir gerade gelesen, dass Gott anklopft und wer ihm auftut, mit dem wird er Gemeinschaft haben. Und diese Einladung Gottes ist an dich heute Morgen adressiert. Wir wollen miteinander das Abendmahl feiern. Und Abendmahl ist genau dieser Moment, wo wir Gemeinschaft ganz persönlich, ganz intim mit Gott haben können. Wo er uns einlädt, an seinen Tisch zu kommen und daran zu denken, was er für uns getan hat. Daran zu denken, dass er sich hingegeben hat aus Liebe, dass er gestorben und auch verstanden ist. Und wir wollen diese Zeit einfach nehmen, um ja zur Ruhe zu kommen, um Gemeinschaft ganz persönlich mit Gott zu haben und mit ihm im Dialog zu sein. Ich lade dich ein, jetzt das Abendmahl einfach schon vorzubereiten, dein Brot und dein Getränk vorzubereiten und wir wollen einfach miteinander das Abendmahl feiern. Ich möchte gerne noch die Einsetzungsworte lesen. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Jesus, und ich danke dir dafür, dass wir diese Gemeinschaft mit dir haben können, weil du alles bereitet hast. Gott, und ich bete einfach, dass du jedem Einzelnen, da wo er gerade das Abendmahl jetzt zu sich nimmt, ganz nah bist und er diese Gemeinschaft oder wir diese Gemeinschaft spüren. Danke Gott dafür. Amen. So kannst du jetzt einfach, während wir das nächste Lied miteinander singen und spielen, dir die Zeit nehmen, vielleicht mit deiner Familie, vielleicht mit Menschen, mit denen du gerade zusammen bist, das Abendmahl zu nehmen und so Gemeinschaft mit Gott zu haben.